Die Saison 2026 beginnt in Kürze und die Formel 1 tritt in eine neue Ära. Wir erklären euch in einer dreiteiligen Reihe die wichtigsten Regeländerungen und beginnen heute mit Teil 1, die Power Units. Ihr seid wie immer beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Infos, Hintergründe aus der Welt der Formel 1. Und lasst uns bitte, bitte ein Abo da, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Wir haben dieses Jahr das Ziel, 5000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen. Das wäre fantastisch. Macht doch gerne mit, dann haben wir alle was davon. Sebastian, los geht's.
Yes. Ja, schauen wir mal an, was steckt denn jetzt in dem neuen Motor? 50-50 Hybrid, also so viel Power kommt vom Elektromotor wie vom Verbrennermotor. Jetzt fragt sich natürlich, ne, warum ist Energiemanagement plötzlich wichtiger als der Topspeed? Wieso stehen Mercedes und Red Bull jetzt schon im Verdacht, da ein Schlupfloch gefunden zu haben? Da habt ihr bestimmt auch schon einiges dazu gehört, gelesen und gesehen. Aber wir werden es natürlich auch bei uns nochmal so verständlich wie möglich aufdröseln. Und es gibt natürlich einige Fans, die nörgeln. Es ist gar keine richtige Formel 1 mehr, sei dahingestellt, werden wir auch sehen. Ja, offiziell ist es noch die Formel 1. Sowas klingen wir eigentlich auch jedes Jahr zu hören. Ja, im Endeffekt, die meisten von uns schauen dann trotzdem noch gerne zu. Und es deutet schon vieles darauf hin, dass es sehr, sehr viel Spaß machen wird. Im Hintergrund wird längst optimiert, rumgewerkelt, interpretiert. Ja, und vor den ersten Tests gab es eben bereits die angesprochenen Schummelvorwürfe und Ärger. Dave, aber wir fangen mal der Reihe an nach. Die neue Power Unit. Was können wir dazu sagen?
Da können wir eine ganze Menge dazu sagen und vor den Testfahrten ist jetzt schon gar nicht mehr so ganz korrekt, denn während wir das hier aufnehmen, es ist Freitagmittag, testet Audi bereits. Die haben heute einen Filmtag gebucht, eingelegt und in Barcelona fährt somit das erste Auto der neuen Regel-Ära schon durch die Gegend. Bisher scheint alles gut zu sein, was man so hört, aber naja, das ist nur eine kleine Randnotiz hier. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, die Motoren. Jo! MGUH ist Geschichte. Das war eine Komponente der alten Hybridmotoren. Was es damit auf sich hat, erklären wir gleich. Was bleibt, ist natürlich die ICE, nicht zu verwechseln mit USA, was da gerade so rumgrassiert. Ja. ICE steht im Formel 1-Kontext für Internal Combustion Engine, was nichts anderes bedeutet als der interne Verbrennungsmotor. Der bleibt 1,6 Liter V6 Turboaggregate wie bisher. Der Benzindurchfluss allerdings wird um ca. 25% reduziert und auf einen Energiedurchfluss eingestellt von 3000 Megajoule pro Stunde. Das klingt abstrakt und kompliziert, müsst aber nur im Hinterkopf behalten. Es kommt gar nicht mehr auf den Sprit selber an, sondern auf die Energie, die daraus generiert wird. Spannend auf jeden Fall. Und ich habe es gerade schon angedeutet, die wichtigste Änderung gleich vorneweg, MGUH ist Geschichte. Das ist kein Zufall, das ist ein großes Politikum eigentlich gewesen. Die MGUH war technisch faszinierend und ganz kurz für alle, die es nicht wissen, das war eine Einheit, ein Bestandteil des alten Motors, wodurch Hitzeenergie rekuperiert werden konnte. Also Abgase wurden da sozusagen in Energie umgewandelt und wieder in die Batterie gespeist. Spannend. Super kompliziert und abschreckend für neue Hersteller. Deswegen hat man das abgeschafft. Man wollte ja Audi, Porsche und andere begeistern. Bei Audi hat es geklappt und Honda ist geblieben. Und zwar nicht zuletzt genau wegen dieser Entscheidung. Ja, man wollte nicht Unmengen an Geld reinbuttern in eine Technologie, die super kompliziert ist, die den Zuschauer am Fernseher aber relativ schlecht vermittelt wird und die für Serienfahrzeuge wirklich keinerlei Relevanz hat oder sehr, sehr, sehr wenig. Also, FIA hat reagiert, gesagt, wenn wir neue Hersteller wollen, muss dieses Bauteil weg. So ist es gekommen. Jetzt haben wir eine Power Unit, die simpler ist. Ja, es gibt ja immer noch die MGUK, die kinetische Energie, rekuperiert und zurückspeist in die Batterie. Das ist aber simpler und serienrelevant, deswegen ist die geblieben. Also, neue Motorenformel ist ein bisschen simpler, nicht minder faszinierend und deutlich elektrischer, Sebastian. Du hast das gerade schon angedeutet. 50-50 ist jetzt ungefähr der Split zwischen der Energie, die aus dem Verbrenner kommt und der Elektromaschine.
Ja, und manche sagen ja, okay, jetzt können wir ja gleich die Formel E draus machen. Das ist natürlich aber auch Quatsch, ne? Also natürlich, der Elektroanteil ist größer, aber das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, wie wir jetzt auch gleich aufdröseln werden. Also, wie schaut es denn jetzt überhaupt aus? 2026 kommt die Leistung, anders als bisher, fast aus zwei gleichen Teilen, aus zwei Welten. Also, ihr habt 50% Verbrennungsmotor, vereinfacht gesagt 50% Elektromotor. Wie jetzt schon ausführlich beschrieben, es ist deutlich mehr Elektropower, als es bisher der Fall war. in absoluten Zahlen ausgedrückt, die Leistung steigt vom Elektromotor auf ungefähr 120 Kilowatt auf 340 Kilowatt. Das sind dann ungefähr, also Kilowatt PS, ne? Also ich benutze beim Pkw-Kauf immer lieber PS, deswegen Kilowatt kann ich nicht so viel mit anfangen. Gleich die Umrechnung ist ungefähr 480 PS, ja, also
irre, oder?
Zusammen haben wir dann ungefähr 1000 und 480 PS ist schon alleine schon richtig heftig. Also das haben ja dann schon starke Straßensportwagen dann drinnen und dann on top nochmal der Verbrenner. Und dann hast du eigentlich, wenn du es mal positiv ausdrücken willst, das Beste aus beiden Welten, ja, und das zu gleichen Teilen kann natürlich auch sehr, sehr cool sein. Wir lassen uns überraschen, wenn es Mist ist, werden wir natürlich in der Saison auch ausführlich drüber reden. Das ist natürlich Ehrensache. Aber was wir sagen können, also aus der Formel 1 wird sicherlich kein E-Motorsport. Der Elektroteil wird eher zur zentralen Performance Waffe, wenn man es jetzt mal optimistisch ausdrücken möchte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an in der Saison. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht und das Schlimmste befürchtet. Wir können uns vorstellen, dass diese Mixtur sozusagen dann auch zusammen mit den ganzen anderen Neuerungen für richtig, richtig spannende Rennen sorgen wird.
Definitiv, ja. Und wenn es nicht zusammengerechnet habt im Kopf, in Summe gibt das wieder Aggregate, Power Units, ja, insgesamt, die ungefähr 1000 PS leisten. Wenn ich mir überlege, wie viel Spaß wir mit 6,5 PS auf der Kartbahn haben, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was da so abgehen muss in einem Formel-1-Auto.
Ja, und man darf nicht vergessen, die Autos werden jetzt ein bisschen leichter. Auch das ist natürlich nochmal für die Fahrer ein Spaßvorteil sozusagen, weil ein Kart macht ja auch deswegen so viel Spaß, weil es so leicht ist, weil da nichts dran ist, außer das Wichtigste im
Prinzip. Kommt drauf an, wer drin sitzt. Ja, also Weihnachten war
beim Dave ist ein bisschen schwerer
so
als bei
gnädig.
Mir.
Gut, was definitiv abgeht, und zwar im Verbrennermotor, das ist Sprit, Benzin. Ja, damit kommen wir zum dritten Punkt. Und der Sprit, der ist ab 2026, ab dieser Saison, zu 100% nachhaltig, ja. Auch das ist sehr, sehr wichtig, politisch betrachtet. Das ist natürlich ein Anliegen der Formel 1. Es gibt ja da diese Initiative, dass man bis 2030 komplett emissionsfrei sein möchte. Also inklusive Transportwegen und dem Betrieb auf der Strecke und. Den Anfang macht jetzt der Sprit. Der muss zwingend zu 100% nachhaltig produziert werden und emissionsfrei funktionieren. Das ist eine totale Revolution, ja. Das ist für Straßenfahrzeuge generell denkbar, aber wahnsinnig unattraktiv. Ja,
weil eigentlich auch ineffizient. Ne?
Genau, eigentlich ineffizient. Man muss eine ganze Menge Energie aufbringen, um dann eben diesen Sprit herzustellen. Aber, und das ist meine Theorie seit vielen Jahren, wenn man einige der schlauesten Köpfe der ganzen Welt da drauf wirft, und davon haben wir in der Formel 1 etliche, glaube ich schon, dass sich da die Entwicklung vielleicht ein bisschen in eine Richtung bewegt, die das potenziell eventuell irgendwann mal für die Straße clever und nutzbar macht. Soll physikalisch sehr, sehr kompliziert sein. Ich bin da nicht genug bewandert, um es zu beurteilen. Lass uns mal überraschen. Klingt auf jeden Fall insgesamt erstmal gut. Ja, hört sich gut an, wenn man nachhaltiges Benzin hat. Der Energiefluss aber wird dadurch massiv natürlich beeinflusst und reguliert. Wir wollen da jetzt aber in dieser Episode hier gar nicht so genau drauf eingehen. Wir werden es nämlich in Teil 2 unserer Reihe, und das ist nochmal der kleine Appell, gerne rein abonnieren, dann verpasst ihr den nämlich nicht. In Teil 2 werden wir uns sehr ausführlich dem Sprit zuwenden und dann auch erklären, warum der Sprit sehr, sehr wichtig sein wird in dieser Saison. Vielleicht sogar der entscheidende Performance-Vorteil. Lassen wir uns da mal überraschen. Wie gesagt, dazu gerne mehr. Was ihr jetzt wissen müsst, die Verbrennungseinheit in der Power Unit aktuell wird ab der Saison 26 durch 100% emissionsfreies und synthetisch hergestelltes Benzin befeuert.
So, und jetzt müsst ihr euch ein Wort merken, das wahrscheinlich sehr oft auftauchen wird, aufklippen wird. Und das ist jetzt auch schon fast das Wort. Clipping. Ja, Clipping ist ein Wort, das solltet ihr euch merken. C-L-I-P-P-I-N-G, natürlich wieder ein englisches Wort. Das wird groß, denn jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber eigentlich gar nicht so sehr. Also, wir versuchen es folgendermaßen zu erklären. Die Batteriekapazität, die bleibt bei 4 Megajoule, ja, aber die Energie in der Batterie, die darf schneller abgerufen werden. Das bedeutet, auf langen Geraden, wie zum Beispiel in Baku, da haben wir sehr lange geraden, oder in Las Vegas auch, gibt auch die eine oder andere Strecke, Monza zum Beispiel.
Genau. Ne? Mhm.
Da kann es theoretisch passieren, dass die Batterie dann aufgrund dieser schnellen Energiefreigabe vor Ende der Geraden leer ist schon, ja, und das nennt man dann Clipping, ja, also das Ding ist praktisch leer, bevor die Gerade zu Ende ist, ja, oder die Gerade ist halt vorbei, ne, und die Batterie, die möchte dann nicht mehr. Und das Auto verhungert dann sozusagen, ja, das verliert Leistung, weil dann eben nur noch der Verbrenner sozusagen das Auto vorantreibt und eben nicht mehr genug nachschieben kann. Das geschieht dann aber nicht plötzlich, sondern graduell, ja. Und das ist natürlich einer der Doomsday-Szenarien, von denen die sagen, okay, das wird eine schlimme neue Regelära. Aber da hat man natürlich auch schon ein bisschen entgegengebaut. Fest steht, das ist auf jeden Fall, was ihr euch merken solltet.
Ich kenne sonst immer nur, die Energie ist am Ende und der Tag ist noch relativ lang oder am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig.
Genau.
So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen.
Am Ende der Batterie ist noch viel gerade übrig, wäre dann
so ist es.
Praktisch.
Das wird aber halb so schlimm. Das war, ja. Du hast es gesagt, eines der wirklich Katastrophenszenarien, die im Vorlauf natürlich schon ausgemalt wurden. Und große Katastrophe, das kann ja nichts werden. Und die neue Formel 1 wird schlimm. Wird sie nicht, denn natürlich...
Hat man natürlich drüber nachgedacht, ne?
Genau. Denn auch bei der FIA und bei den Regelschreibern arbeiten sehr, sehr kluge Köpfe. Und die haben sich da was überlegt dafür. Dieser Energieabfall wird nicht plötzlich passieren. Das ist auch ein Sicherheitsrisiko natürlich. Stell dir vor, du fährst da hinter einem Konkurrenten her, beide weit über 300 und plötzlich gehen im Vordermann, fehlen da halt die 480 PS oder so, ja. Dann bremst er gewissermaßen, ja. Du fährst da gnadenlos hinten auf. Das wird nicht passieren. Es gibt nämlich eine Ramp-Down-Rate für die MGUK, also MGUK. Und die ist fest definiert. Und was bewirkt die? Eine schrittweise Reduzierung der nutzbaren elektrischen Leistung bei höheren Geschwindigkeiten. So, klingt jetzt erstmal abstrakt, könnt ihr euch aber folgendermaßen vorstellen. Bis 290 Stundenkilometern im normalen Modus. Es gibt noch unterschiedliche Modi, kommen wir gleich dazu. Angenommen, alle sind mit im normalen Modus unterwegs. Dann, füttern Verbrennungsmotor und Elektroeinheit volle Kanne den Vortrieb. Ab 290 Stundenkilometern allerdings wird dann der Vortrieb oder der Anteil des Vortriebs der Elektroeinheit graduell zurückgefahren und bei 355 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit führt die Elektromaschine sozusagen 0% zum Vortrieb dazu. Ab da oder ab 290 bis 355 sinkt der Anteil langsam allmählich und das ist bei allen dann gleich. Deswegen werden die Geschwindigkeitsunterschiede nicht allzu groß. Sollte das Unfallrisiko auf jeden Fall minimieren. Das kurze Szenario bin ich ja gerade schon mal durchgegangen. Ne? Ihr stellt euch vor, auf der Geraden fahren zwei hintereinander her. Wenn dem einen plötzlich die Energie ausgehen würde, wäre das schlimm. Deswegen graduell. Ja. Und was damit natürlich zusammenhängt, und das üben die Mannschaften sicher schon, Energiemanagement, ja, das ist das große Stichwort. Da werden alle Teams jetzt schon natürlich fleißig im Simulator üben und uns Szenarien überlegen. Kreative Wege, um dann die maximale Performance da rauszukitzeln aus dem neuen System. Und natürlich ihren Fahrern da Vorteile zu verschaffen. Das Schöne an diesem System ist, man kann es natürlich dann aktiv und passiv einsetzen. Gewissermaßen zum Attackieren, zum Verteidigen. Wir rechnen daher mit vielen, vielen neuen Strategien. Das wird sehr spannend. Und gerade am Anfang, bevor sich da alle auf ein Optimum einschießen. Ich glaube, da wird es viel Varianz geben. Alle werden eine ganze Menge probieren, wie sie da mit ihrer Energie haushalten, wann sie wo, wie viel Energie abschöpfen, um Vortrieb zu generieren, um maximale Rundenzeit zu erreichen oder sich eben zu verteidigen oder anzugreifen.
Ja, und jetzt kommen nochmal zwei neue Begriffe. Den ersten erkläre ich, den zweiten dann Dave. Also ich mache mich mal dran. Vorweggeschoben, also es wird kein DRS mehr geben, so wie wir es kennen. Mhm. Ja, das ist jetzt offiziell Geschichte. Dafür haben wir zum Beispiel den Overtake-Modus und den Boost-Knopf. So, und was ist das jetzt? Overtake-Modus, der ersetzt sozusagen das DRS, wenn man so will. Also funktioniert grundsätzlich schon mal von den Regeln her ähnlich. Man muss mindestens, also maximal eine Sekunde so rum hinter dem Vordermann sein und dann darf man das nutzen. Dann gibt es nämlich bis zu 0,5 Megajoule mehr Energie aus der Batterie, die man abrufen darf. Ja, das ist dann sozusagen die Überholhilfe. Und das nachfolgende Auto, ja, das dann eben in diesem Bereich von einer Sekunde dann ist, das kann bis 337 Kilometer die volle elektrische Leistung nutzen und danach fängt es eben erst an, sozusagen graduell runterzuregeln. Der Vorherfahrende, der kann das nur bis 290, außer natürlich, der ist seinerseits wieder hinter einem. Also dann gibt es ja dann wahrscheinlich mal das dann Overtake-Train. Ja.
Overtake-Train, sehr gut.
Ja, das ist so ein bisschen irreführend wahrscheinlich, wenn das genauso gut funktioniert wie bei DRS, dann ist das eben genau kein Overtake-Train. Also da bin ich auch sehr gespannt. Schon mal die erste Geschichte, die es dann zu beobachten gilt im neuen Jahr. Ja, in der Praxis, wie gesagt, heißt das einfach, dass das verfolgende Fahrzeug seine Höchstgeschwindigkeit schneller erreicht als das vorausfahrende und dadurch natürlich voraussichtlich sehr einfach an dem da vorbeikommt oder zumindest einfacher. Wir werden mal sehen, wie stark dieser Effekt dann in der Realität sich auswirkt und wie man das dann auch kontern kann. Das wird sicherlich spannend, vor allem in den ersten Rennen zu sehen, wie die Fahrer sich da dran gewöhnen und das dann nutzen werden.
Ja,
und dann,
kontern ist ein gutes Stichwort. Da komme ich jetzt nämlich gleich dazu.
Boost-Knopf, ne?
Zum Kontern kann man zum Beispiel einen Boost-Knopf nutzen. Den gibt's. Das ist ein manueller Boost und den kann jeder Fahrer jederzeit drücken, um die Batterie maximal zu entladen. Und so eben entweder mehr Rundenzeit rauszuholen oder sich zu verteidigen. Oder, naja, zu attackieren. Dafür gibt es ja den Overtake-Mode, den du ja gerade beschrieben hast. Aber was man da an Energie verbrennt, ja, wenn man den Boost-Knopf drückt, das fehlt einem dann natürlich auf der nächsten Runde. Ja. Das ist ein taktisches Risiko. Wird stark drauf ankommen, wie kreativ die Piloten da mit den Möglichkeiten natürlich umgehen. Und gewissermaßen, und das ist es ja, was wir alle wollen, macht der Fahrer hier einen großen Unterschied. Ja, es ist nicht mehr nur der Gasfuß oder Risikobereitschaft in schnellen Kurven oder was auch immer, wie das bisher war. Man braucht natürlich auch wirklich enorm viel Grips und cleveres Taktieren. Da sehe ich tatsächlich einen Pluspunkt bei seinem alten Rookie-Fuchs wie Fernando Alonso. Der trainiert im Simulator wahrscheinlich schon alle Varianten und prägt sich alles ein und spielt schon mögliche Rennstilen durch und überlegt sich, oh, wann kann ich wo wie mit der Energie clever spielen. Er war ja schon bisher auch der Meister des DRS-Trains, den er immer clever eingesetzt und genutzt hat für sich. Bin mir sicher, er wird top motiviert und sehr gut vorbereitet in die Saison gehen und all diese Tricks dann sich eben drauf schaffen.
Tja, und mit der Energie clever spielen ist ein gutes Stichwort. Es gibt jetzt schon ein vermeintlich, wie ihr wahrscheinlich schon alle gehört habt, großes erstes Schlupfloch, das mutmaßlich Mercedes und Red Bull entdeckt und ausgenutzt haben. Von anderen weiß man es bisher nicht. Also im Bestfall für diese zwei Teams haben sie sich dann einen Vorteil erarbeitet. So, aber um was geht's denn jetzt eigentlich? Also, wie gesagt, die erste große Regelkontroverse schon weit vor Beginn der Saison und bevor überhaupt nur ein Testkilometer zurückgelegt worden ist. Also Mercedes und Red Bull Powertrains, das sind die beiden Hauptakteure und das Verdichtungsverhältnis, das ist sozusagen Stein des Anstoßes. Was genau heißt das? Also wir können das jetzt nicht in aller Tiefe erklären, aber wir zitieren jetzt hier mal Wikipedia. Als Verdichtungsverhältnis bezeichnet man bei Kolbenmotoren das Verhältnis des gesamten Zylinderraumes vor der Verdichtung, das ist dann das Gesamtvolumen, zum verbliebenen Raum nach der Verdichtung, das Restvolumen. So, und jetzt nicht aussteigen, ja, also im Prinzip ist es so, es gibt bei einem größeren Verdichtungsverhältnis Leistungsvorteile, aber es bringt auch ein paar Probleme mit sich und das Reglement jetzt von 2026, das schreibt ein maximales Verdichtungsverhältnis von 16:1 vor und das wird statisch gemessen, also bei Umgebungstemperatur. Jetzt sieht es aber so aus, dass erklärt euch jetzt Dave, dass Mercedes und Red Bull da ein Schlupfloch sehr, sehr clever anscheinend rausgefunden haben. Denn Stichwort Umgebungstemperatur, die ändert sich ja dann während dem Rennen, Dave.
So ist es. Und der Trick, um den es jetzt geht, ja, der eben mutmaßlich von Mercedes und Red Bull Powertrains eingesetzt wird, funktioniert folgendermaßen. Ja. Beide Hersteller nutzen angebliche Materialien, zum Beispiel an den Pleuelen, die sich bei Betriebstemperatur gezielt ausdehnen. Ja? Und das bedeutet, im Stand, wo gemessen wird, ist alles regelkonform. Da beträgt das Verdichtungsverhältnis 16:1, wie es gefordert ist vom Reglement. Aber auf der Strecke, bei Hitze, wenn dann der ganze Motor erstmal ordentlich angelaufen ist, steigt das Verdichtungsverhältnis und geht so in Richtung 18:1. Das ist formal zwar in Ordnung, entspricht grundsätzlich dem geschriebenen Wort im Reglement. Praktisch wäre das aber natürlich ein klarer Vorteil, wobei man das natürlich abwägen muss. Es wäre ein Performance-Vorteil, was die Zuverlässigkeit angeht. Du hast das ja schon angedeutet, das bringt auch Probleme mit sich. Ja, man spricht da von Klopfen, man muss da den Motor entsprechend auch präparieren, dass er dann dieses höhere Verdichtungsverhältnis auch aushält. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben vor kurzer Zeit mal eine Episode rausgebracht mit 11 wunderschönen Dingen, auf die wir uns freuen in dieser Saison. Und eine dieser Sachen kann ich hier spoilern. Wir erwarten tatsächlich mehr Defekte und mehr Ausfälle durch technische Probleme, ja. Und das könnte dann eben bei Mercedes und bei Red Bull tatsächlich der Fall sein, ja. Wenn sie dieses Schlupfloch nutzen und mehr Performance rausholen, geht das sicher auf Kosten der Zuverlässigkeit. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich ein Vorteil ist oder vielleicht dann eher nicht so.
Ja, und jetzt, um nochmal auf dieses Regelschlupfloch aufzuspringen, also Dave hat es ja vorhin gesagt, höhere Verdichtung bedeutet dann ein Vorteil. Und was genau oder was sagen, also genau wissen wir es natürlich jetzt nicht und die Experten auch nicht, aber was wird denn so gemunkelt? Also erstmal effizientere Verbrennung, mehr Leistung und besseres Zusammenspiel mit dem Elektromotor sind so ganz grob die Vorteile. Also das klingt schon mal alles gut, zumindest wenn man jetzt Mercedes und Red Bull heißt. Es lohnt sich also in diese Richtung nachzudenken oder überhaupt diese Idee erst zu entwickeln. Das ist eben auch die große Frage, ob die anderen da überhaupt die Idee hatten und es dann vielleicht bewusst verworfen hatten. Wird sich wahrscheinlich alles in den nächsten Wochen und Monaten klären. Aber jetzt, um mal konkrete Zahlen zu nennen. Man spricht von ungefähr 10 Kilowatt mehr Leistung. Das sind ungefähr 14 bis 15 PS. Sagt er, ja, okay, das ist ja nicht so viel. Nee, das ist tatsächlich einiges, ja. Auch wenn das natürlich im Vergleich zu 1000 jetzt erstmal gering erscheint. Aber jedes PS mehr, das kann natürlich ein bisschen was bringen. Und da streiten sich die Gelehrten natürlich, aber je nach Strecke kann es sogar 0,4 Sekunden maximal pro Runde ausmachen. Und das, wer jetzt nicht erst seit dieser Saison zuschaut oder seit der jetzt gleich Anfang in der Saison bald, das ist schon echt viel, ja. Also 0,4 Sekunden in der aktuellen, also in der letzten Saison, das wäre teilweise ein Unterschied gewesen von Platz 20 zu Platz 1 Pole Position. Mhm. Ne? Also da gab es auch solche Qualis, ja. Wir werden natürlich abwarten müssen, wie viel 0,4 Sekunden wirklich wert sind nächstes Jahr, ja. Also kann es auch wieder riesengroße Abstände geben. Aber wenn man da eh schon im Kreis der Top-Teams ist, das könnte schon echt so eine Art, wie die Vorentscheidung sagen, aber eventuell schon, denn man munkelt auch, dass die anderen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr reagieren können, wenn sie sich da nicht schon damit beschäftigt haben in der Entwicklung. Und andersrum ist es auch schwierig, das jetzt wieder rückgängig zu machen. Also es ist auch nicht leicht für die FIA und die Formel 1 da jetzt die Regeln anzupassen oder einen neuen Weg zu finden. Das ist auch ein bisschen so das Problem von so komplexen Regelbüchern. Du versuchst alles perfekt runterzuschreiben und am Ende werden Schlupflöcher gefunden, weil einfach die Ingenieure so schlau sind. Und dann musst du dir erstmal richtig Gedanken machen, kannst du es vielleicht auch nicht wieder einfangen. Also, schauen wir mal.
Und genau darum geht es in der Formel 1. Yes. Ne? Die FIA schreibt möglichst dichte Regeln, ja, die keinerlei Interpretationsspielraum lassen. Und die Ingenieure auf der anderen Seite suchen genau diese kleinen Graubereiche und sind da kreativ und ja, forschen und gucken, wie sie dann vielleicht doch am Reglement vorbei Lösungen finden. Ja, das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel, das die Formel 1 ja auch wirklich zu diesem Spektakel macht. Das gibt's in der Form in sehr, sehr wenigen anderen Sportarten. Ah, spannend. Auf jeden Fall, wir haben jetzt die Kontroverse mal ein bisschen skizziert. Ferrari ist natürlich schon in die Offensive gegangen. Die sind, not amused auf jeden Fall, ja. Alle anderen Motorenhersteller sehr wahrscheinlich auch, aber von Ferrari hat man jetzt auf jeden Fall schon mal die lautesten Hilferufe gehört oder Protestdrohungen mehr oder weniger. Und der Knackpunkt bei der Geschichte ist Artikel 1.5 des Reglements, da steht sinngemäß, ja, dass das Auto jederzeit regelkonform sein muss, ja, zu jedem Zeitpunkt. Und ja, nicht nur im Stand, sondern eben auch im Betrieb, wenn sich da Parameter eben verändern, von dem Status, wie es eben gemessen wird, im Stand, bei Umgebungstemperatur, zu wir sind jetzt auf der Strecke und haben da irgendwie einen heißen Motor laufen, dann verändern sich Materialien. Ja, zweifelt Ferrari dran, ob das so wirklich im Sinne des Reglements ist. Aber schauen wir mal, ja. Sie werden vielleicht protestieren, vielleicht sogar schon beim ersten Rennen. Vielleicht schließen sich alle anderen mit an und dann müssen die Regelhüter eben klären, inwiefern es regelkonform ist oder eben nicht. Könnte schon gut sein, dass die Saison direkt mit einer Schlammschlacht beginnt. Aber so ist es ja auch oft, wenn neue Regeln kommen, findet jemand irgendwelche Graubereiche und die werden dann meistens relativ schnell zugeschüttet. In diesem Fall könnte das aber eine ganze Weile dauern, ja, denn so eine Grundkonstruktion vom Motor und die strukturelle Integrität von bestimmten Bauteilen, die kann man schwer über Nacht auch mal einfach umwerfen. Ich bin sehr gespannt, es wird auf und neben der Strecke auf jeden Fall sehr, sehr spicy von Beginn an.
Ja, und damit können wir jetzt eigentlich so als Fazit erstmal schreiben, die Formel 1 wird auf jeden Fall nicht weniger spannend. Sie wird auf jeden Fall weniger mechanisch, ja, mehr elektrisch. Die Fahrer werden zusätzlich gefordert. Ihr habt es ja jetzt gehört, Overtake-Mode, Boost und so weiter und so fort. Die müssen da mehr machen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ja. Also, dass da der Fahrer wieder mehr gefordert ist und machen kann.
Auf jeden Fall.
Haben mehr Optionen und technisch bleibt es natürlich weiterhin beeindruckend, wenn gleich auch auf dem Papier etwas simpler so von der Konstruktion. Aber die Lösungen, die müssen natürlich dann auch gefunden werden. Und da merkt man auch, MGUH ist jetzt Geschichte. Der 50-50-Hybrid ist schon eine ziemlich radikale Änderung auch. Und man sieht aber auch am ersten Schlupfloch, das wir gerade besprochen haben, da rauchen die Köpfe der schlauesten Leute in der Formel 1 und deswegen vielleicht simplerer Aufbau, aber Umsetzung vielleicht auch komplizierter deswegen, weil man einfach ganz neue Wege gehen muss.
Das wird großartig. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann wie gesagt, gerne rein abonnieren, erzählt es allen weiter. Die 5000 müssen wir voll machen dieses Jahr, sonst sind wir auch not amused und protestieren und laut, ja. Wie gesagt, das war Teil 1 unserer kleinen Reihe zu den neuen frischen Regeln für 2026. In Teil 2 geht es dann um das 100% nachhaltige Benzin, ja. Teil 3, da widmen wir uns den aerodynamischen Änderungen. Also viele, viele spannende Geschichten, viel schöner Content für euch, damit ihr optimal eingestimmt seid auf die neue Saison. Ich würde sagen, mach mal einen Deckel drauf, Sebastian. Das war's von uns. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.